Yannick, sag mal, hast du Lust und Zeit, der CEO von Lucid Motors zu werden?
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das Gehalt bekommen würde und nicht die Verantwortung und vielleicht auch nicht so viel Zeit aufwenden müsste wie der CEO von Lucid Motors, dann können wir gerne darüber sprechen. Aber ja, der Autobauer ist ja momentan ein bisschen in, ja, auch Schwierigkeiten und die Verantwortung will ich momentan, glaube ich, nicht schultern müssen.
Vielleicht nicht, aber genau darüber werden wir heute in der Folge Was mich bewegt sprechen. Wir werden mit, wir werden den Blick werfen auf, man könnte sagen, zwei, wir sagen gerne junge Wilde, also zwei E-Auto-Player, die im Prinzip gestartet sind als dezidierte Elektroauto-Hersteller. Natürlich ist auch ein bisschen anders machen zu wollen als vielleicht die etablierten Hersteller. Wir schauen heute auf Lucid und wir schauen heute aber auch auf Polestar und darauf, was da vielleicht so die aktuellen Entwicklungen sind.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Werfen wir doch mal zum Start, Yannick, einen Blick auf Lucid Motors, einfach weil wir es eingangs schon gesagt haben. Warum habe ich dir diese Frage gestellt? Aktuelle Meldung, nämlich der Lucid CEO tritt nach 12 Jahren an der Spitze zurück. Peter Rawlinson gibt seinen Posten als CEO ab, gibt seinen Posten im operativen Bereich ab, wird wohl noch als Berater mit zur Verfügung stehen, aber die operative Verantwortung, die will er aktuell wohl nicht mehr tragen. Jetzt ist das interimistisch, der COO Mark Winterhoff, aber das Unternehmen sucht jetzt nach einer dauerhaften Nachfolge für Peter Rawlinson. Ja, und das haben wir mal so ein bisschen, Yannick, mal so zum als Anknüpfungspunkt uns genommen, um mal einen Blick mal grundsätzlich vielleicht auch auf Lucid zu werfen, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, vielleicht mit Lucid Motors noch gar nicht so in Kontakt gekommen ist. Ist ja auch ein OEM, der auf unseren Straßen hier zum Beispiel auch gar nicht unterwegs ist. Aber eben, wie ich es eingangs gesagt habe, so ein bisschen zu den, vor ein paar Jahren noch, so ein bisschen zu den jungen Wilden gehört hat, die sich eben angeschickt haben, die traditionelle Autoindustrie im Elektrozeitalter so ein bisschen herausfordern zu wollen. Ein US-amerikanischer Hersteller, wir sprechen ja immer viel tatsächlich über eher Fernost, jetzt Fernwest aus unserer Sicht, ein US-amerikanischer Hersteller, der, man könnte ja Janika so ein bisschen sagen, so gemeinsam mit einem anderen Elektro-OEM etwas jüngerer Art, nämlich Rivian, so ein bisschen ja versucht haben, man könnte sagen, im Fahrwasser von Tesla eigentlich so ein bisschen groß zu werden. Ja. Wurde 2007, damals noch unter dem Namen Atieva, in Kalifornien, in Newark gegründet. Damals war man eher noch so ein bisschen auf der Zuliefererseite, hat sich so als Technikunternehmen auf den elektrischen Antriebsstrang konzentriert und war eher, ja, wie gesagt, so als Zulieferer für entsprechende Systeme und Komponenten unterwegs, hat sich dann aber später in Lucid Motors umbenannt und sich auch dazu entschieden, mit einem eigenen Fahrzeug jetzt auf die Straße gehen zu wollen. Da hat man dann lange dran gewerkelt, hat natürlich auch, wie sich das für amerikanische Unternehmen und so den amerikanischen Finanzierungsduktus gehört, da natürlich auch entsprechend Geld eingesammelt, das auch tatsächlich nicht zu knapp. Also einige Milliarden sind da tatsächlich im Laufe der Zeit schon in Lucid geflossen, um dann letztendlich den Lucid Air auf den Markt zu bringen. Eine viertürige Elektrolimousine. Ich glaube, man tut da Lucid nicht unrecht zu sagen, dass man es da schon irgendwie auf das Tesla Model S irgendwie abgesehen hat. Optisch allerdings finde ich eigentlich eher so ein bisschen despektierlich würde ich sagen, es sieht ein bisschen eigentlich nach dem aktuell typischen Elektromobilitätseinheitsbrei aus. Hat vor allem einen, wie ich finde, sehr chinesischen Appeal. Das ist so ein bisschen dieses kuppelartige, dieses eher runde, fließende Übergänge. Aber eben eine sportliche, muss man auch dazu sagen, ähnlich wie das Tesla Model S, zum Teil in den entsprechenden Ausbaustufen und in der höchsten Ausstattungsvariante auch mit brutalen Beschleunigungswerten und kann über 300 km/h am Ende schnell fahren, wenn da nicht abgeriegelt werden würde und so. Also da nimmt man schon ziemlich, finde ich, Vorbild Tesla, Vorbild Elon Musk schon ziemlich, ziemlich irgendwo ins Visier. Aber das vielleicht jetzt mal zur Geschichte und jetzt vielleicht aber mal zur aktuellen Lage, weil ja ein bisschen die Frage ist, angetreten mit großen Zielen, angetreten, um im Elektrozeitalter mitzumischen. Hat man es denn schon geschafft, genau das zu tun? Naja, da muss man jetzt, glaube ich, ehrlicherweise sagen, ja, bislang noch nicht. Ja, und zwar so noch so gar nicht. Ja. Aktuell ist es eben so, man hat 2024 hat man 9.029, um exakt zu sein, Fahrzeuge gefertigt. Auch nicht viel mehr Fahrzeuge ausgeliefert. 10.241 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr ausgeliefert. Also da gerade so eben bei der ausgelieferten Zahlen in die Fünfstelligkeit gekommen, produziert tatsächlich auch nur vierstellig. Hat damit insgesamt immerhin einen Jahresumsatz von etwas über 800 Millionen US-Dollar gemacht. Aber die entscheidende Zahl ist jetzt tatsächlich aber eine andere, nämlich der Nettoverlust beträgt 3,1 Milliarden US-Dollar. Also natürlich auch wegen hoher Entwicklungskosten. Man hat sicherlich sich auch, wie es für viele Elektrohersteller gilt, vom Markt in China sicherlich ein bisschen was anderes erwartet. Auch das ist natürlich ganz klar. Finanzielle Stabilität ist trotzdem sichergestellt durch den saudischen Public Investment Fund. Die haben gerade erst im August 2024 nochmal weitere 1,5 Milliarden US-Dollar investiert, Anteil auf 58% an Lucid erhöht. Also ja, immer noch in wirtschaftlich sehr, sehr schwierigem Fahrwasser. Wie gesagt, knapp 3 Milliarden US-Dollar letztes Jahr verbrannt, gerade 10.000 Fahrzeuge verkauft. Wenn wir jetzt mal auf das Hier und Jetzt schauen, die Hoffnungen liegen so ein bisschen auf noch jetzt dem zweiten Modell, was gerade erst Ende 2024 auf den Markt gekommen ist, nämlich das SUV Gravity, ein klassisches Elektromobilitäts-SUV-Schlachtschiff eigentlich. Also auch eher so in der Luxusvariante, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Lucid ist nicht die Einstiegsmobilität, die Lucid da verfolgt, sondern es sind schon auch Fahrzeuge im sechsstelligen Bereich. Aber da erhofft man sich jetzt eben von diesem Modell Gravity jetzt eben nochmal einen Push, möchte dieses Jahr entsprechend dann auch die Produktion von den knapp 9.000 Fahrzeugen auf 20.000 Fahrzeuge steigern. Das ist so das, was man sich für dieses Jahr vorgenommen hat. Ich habe es gesagt, frisches Geld ist auch nochmal reingeflossen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Besonderheit des Silicon Valley Weges, dass man schon auch, wenn es noch nicht ganz läuft und noch nicht richtig ins Rollen gekommen ist, sich meistens um das Thema Finanzierung noch nicht so große Sorgen machen muss. Irgendwann vielleicht schon, aber da ist die Geduld bei den Investoren meistens in der amerikanischen Kultur noch ein wenig länger. Aber ja, das war so ein bisschen die Gesamtgemengelage. Also man hat weiterhin größere Ziele für dieses Jahr, ist aber bislang noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen, hat noch nicht große Mengen Fahrzeuge produzieren können, hat noch nicht große Mengen Fahrzeuge absetzen können, fährt immer noch einen Milliardenverlust und jetzt tritt eben der langjährige CEO zurück und sagt, operativ zieht er sich da raus. Gründe sind da offiziell keine genannt. Wenn man sich aber mal so die Gemengelage, die ich gerade skizziert habe, anschaut, dann kann man sich schon vorstellen, dass er da am Ende auch sagt, okay, vielleicht habe ich es auch bislang noch nicht so richtig hingekriegt, das Ganze auf den Weg zu bringen, auf den ich es bringen wollte, auf den ich es hätte bringen müssen, und zieht sich da an der Stelle zurück, Janik. Aber was sind deine Gedanken dazu? Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie wild sind eigentlich noch die jungen Wilden? Ja, also man hat es natürlich ein bisschen mit den gleichen Problemen zu tun wie die traditionelle Autoindustrie in der Transformation zur Elektromobilität auch. Man kann zwar auf der grünen Wiese starten, auf der anderen Seite heißt das trotzdem ja nicht, dass es die Garantie dafür gibt, dass deine Fahrzeuge abgenommen werden, ja, und dass es die Käuferschichten dafür gibt und dass es das Interesse momentan gibt und dass vor allem der chinesische Markt mitspielt. Das sind ja alles so Themen, davor ist dann eben auch so ein junger Autobauer nicht gefeit.
Absolut, so ist es auch. Also dass das von alleine läuft und dass auch ein junger Elektroautohersteller sozusagen, nur weil es ein junger Elektroautohersteller ist, sofort anläuft. Und ich meine, wir haben es ja auch in vielen Stellen im Podcast ja schon besprochen, wie lange es auch bei Tesla gedauert hat, bis Tesla zum Durchbruch wirklich und auch was die Absatzzahlen anbelangt, auch wirklich in einigermaßen gute Sphären international aufgestiegen ist. Das hat ja auch wirklich lange gedauert. Und das wird natürlich jetzt auch bei vielen dieser jungen Wilden, wie du es ja schon gesagt hast, so sein. Lucid ist natürlich einer dieser jungen Wilden, den auch ganz weit davon entfernt ist, wirklich sozusagen in die erste Liga der Autohersteller aufzusteigen.
Und überhaupt in die erste Liga der Elektroautohersteller aufzusteigen. Ja? Also das ist ja die erste Kategorie vielleicht erstmal.
Genau, und er ist im Prinzip ja auch noch von vielen Stellen subventioniert. Du hast den saudischen Staatsfonds PIF, der Public Investment Fonds, angesprochen. Der natürlich so auch tatsächlich viele Fahrzeuge abgenommen hat, ein eigenes Werk auch in Saudi-Arabien unterhält und da viel für Nachfrage sorgt. Aber das ist natürlich im Prinzip ja auch so ein bisschen eine, ja, ich will jetzt nicht sagen künstliche Nachfrage, aber schon eine, die jetzt sich nicht im sozusagen den internationalen Märkten stellen muss an der Stelle. Und da wird natürlich jetzt bei Lucid auch ganz klar die Aufgabe sein, sich auch sozusagen im Wettbewerb mit den anderen E-Auto-Herstellern, vor allem aus China, ja, aber aus den USA natürlich durchzusetzen. Und das ist harte Konkurrenz, vor allem, weil man natürlich sich momentan auch mit dem neuen Modell, mit dem Gravity, in einem Segment bewegt, das relativ spitz ist, würde ich mal so sagen. Also Lucid wird sich jetzt sicherlich nicht darum bewerben, unseren allseits beliebten Volksstromer auf die Straßen zu bringen.
Aktuell noch nicht, ey.
Und das wird sicherlich da noch eine Herausforderung und die Produktionszahlen oder Absatzzahlen da sozusagen zu verdoppeln. Also dort ist, glaube ich, das Ziel angesprochen von 20.000 in diesem Jahr. Mit diesem Ballast, dass man bislang auch sehr viel Geld noch verbrennt, das wird eine harte Aufgabe und das wird für den neuen CEO, da wissen wir ja noch nicht, wer das ist. Es ist ja momentan der Mark Winterhoff, der das interimistisch macht. Ob er das auch weiterhin macht, das ist ja noch nicht ganz klar. Das wird für Lucid sicherlich eine Herausforderung und so ein bisschen auch das Jahr der Wahrheit. Wo geht's an der Stelle hin? In welche Richtung geht es? Und da geht's natürlich auch darum, wie vertreibe ich eigentlich am Ende des Tages meine Fahrzeuge? Wie komme ich eigentlich in den Kundenkontakt? Wie kriege ich eigentlich mal meine Marke? Und wenn wir jetzt mal so durch die Straßen Deutschlands gehen würden und eine Umfrage unter Otto-Normalverbrauchern machen würden, die sich vielleicht nicht tagtäglich mit der E-Auto-Branche beschäftigen, wie stark Lucid, sage ich mal, bekannt ist oder auch allgemein unter den Autokunden, dann wird das sicherlich relativ gering sein. Also ohne da jetzt wirklich empirische Zahlen zu haben oder empirisches Wissen zu haben, glaube ich mal, dass der Bekanntheitsgrad der Marke Lucid relativ, sage ich mal, fast im einstelligen Bereich sich wahrscheinlich bewegen wird. Das geht natürlich vielen chinesischen OEMs momentan auch noch so, die ja momentan daran sind, sich so ein bisschen bekannter zu machen. Aber das wird, denke ich mal, auch eine ganz große Herausforderung, sich da bekannter zu machen und klar auch die Informationen über die Fahrzeuge auch an die Kunden weiterzuleiten. Und Pascal, da sind wir so ein bisschen vielleicht auch bei unserem nächsten jungen Wilden. Du hast es ja angesprochen, wir wollen ja nicht nur über Lucid sprechen, sondern auch über die Geely-Tochter Polestar. Und zwar hat Polestar in der vergangenen Woche angekündigt, und da sind wir wieder so ein bisschen auch bei dem Vertriebsthema, und nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark, nämlich hat Michael Loescheller, der CEO von Polestar, unter anderem bei einer Konferenz angekündigt, dass er oder dass Polestar sich künftig vom reinen Online-Verkauf, was sie ja bislang betrieben haben, also wirklich der Direktvertrieb über das Internet, sich verabschieden wollen. Also das, was wir ja auch an dieser Stelle hier häufig schon diskutiert haben, dass der Weg ja eigentlich momentan dahin geht, stärker auf den Internetvertrieb, also auf den Online-Vertrieb, Direktvertrieb hinzugehen oder eben auch auf das Thema Agenturmodell, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Dass ja die Tendenz ist und dass es natürlich auch weiterhin so läuft. Und das ist auch bei Lucid zum Beispiel ja immer auch vor allem der Weg, sozusagen die Fahrzeuge zu verkaufen über den Online-Weg und über sogenannte Showrooms oder Store-Konzepte dann so ein bisschen die Autos auch ins Schaufenster zu stellen. Aber das wollen jetzt die Schweden eben nicht mehr nur machen, sondern eben auch auf ganz konkrete Vertriebspartner im klassischen Autohaus, sage ich mal, oder im Showroom sozusagen die Fahrzeuge auch zu präsentieren und dort auch Verkäufe abzuwickeln. Polestar nennt es das so ein unechtes Agenturmodell, das sie so aber tatsächlich auch schon in anderen Märkten ausprobiert haben, in Norwegen, Schweden, im Heimatmarkt,
in Großbritannien, in den Niederlanden, dass man eben das bisherige Vorgehen des reinen Online-Vertriebs um so ein Agenturmodell ergänzt, bei dem die Vertriebspartner dann auch stärker in den aktiven Verkauf eingebunden werden. Dafür hat Polestar jetzt seinen physischen Handel eben auch noch ein bisschen erweitert, permanente Standorte momentan von 9 auf 17 zu erweitern. Im Laufe des Jahres sollen da die ersten 5 schon entstehen. Und Deutschlandchef Willem Baudeweins sagt auch, ja, Polestar entspricht damit dem Wunsch der Volvo-Vertriebspartner, also vor allem auch von Volvo, dass eben die Expertise im direkten Kundenkontakt eben auch stärker zur Geltung gebracht wird und dass davon eben am Ende des Tages auch Polestar profitieren soll. Das natürlich eben bei der Entscheidung, ein Auto zu kaufen, ein Polestar zu kaufen, eben nicht nur sozusagen die Präsentation online entscheidend ist am Ende des Tages, sondern eben auch vielleicht das haptische Erleben eines Fahrzeugs oder der direkte Austausch mit einem Menschen vor Ort, mit dem Modell im Showroom, vielleicht dann am Ende des Tages die Verkäufe eben auch doch auch ankurbeln kann an der Stelle, ne? Und wir sehen auch bei, du hast es auch gerade noch angesprochen im Kontext bei Lucid, dass da die Verkäufe ja jetzt auch noch nicht in den Himmel geschossen sind. Ähnlich ist es auch bei Polestar, die in den letzten Jahren da auch noch eine ziemliche Durststrecke erleben. Im letzten Jahr zum Beispiel gingen 44.851 Autos an Kunden. Das waren 15% weniger als noch ein Jahr zuvor. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, dass Polestar ja auch noch relativ jung ist, würde man ja davon ausgehen, dass Verkäufe sollten ja eher nach oben gehen und nicht rückläufig sein. Also da sieht man momentan auch so ein bisschen Handlungszwänge. Und das ist jetzt zum Beispiel einer, dass man eben sich vom reinen Online-Vertrieb da verabschiedet und irgendwie auch stärker in den physischen Handel geht, um die avisierten Wachstumsraten, also der Polestar-CEO Michael Loescheller hat gesagt, dass sie jährlich um 30-35% wachsen wollen. Und wenn man sich die Absatzzahlen im letzten Jahr anschaut, dann ist man davon natürlich weit entfernt. Und deswegen ist eben an der Stelle die Frage, ob der Online-Handel in der Form der alleinige Glücklichmacher im Autovertrieb ist oder eben es auch darauf ankommt, wirklich klassischerweise im Autohaus sozusagen an den Kunden heranzutreten und nicht nur die Fahrzeuge zu präsentieren, weil das macht Polestar ja auch schon in verschiedenen Store-Konzepten, unter anderem in Bochum gibt es ja einen solchen Store, wo man Polestar tatsächlich auch erleben kann, aber eben auch die Kaufentscheidung und der Vertragsabschluss tatsächlich auch im Autohaus passiert und ja, so wie man halt klassischerweise ein Auto verkauft, dass das eben auch am Ende des Tages zu einem Wachstum ja dort beitragen soll. Also finde ich ganz spannend, dass es da jetzt so vielleicht so eine kleine Rückwärtsbewegung gibt, was den bisherigen Trend zum Online-Vertrieb anbelangt.
Ja, ich finde ja wenn man so will, die Schnittmenge zwischen den beiden Themen, über die wir heute gesprochen haben, ist ja nicht nur, dass wir jetzt über zwei Elektroautohersteller sprechen, die noch vielleicht gar nicht so lange am Markt sind. Lucid ist jetzt auch also Polestar ist für mich jetzt nicht ganz so ein junger Wilder, weil natürlich zu einem ganz anderen Konzern gehöre ich, Volvo-Schwester, ja. Geely-Tochter, das ist natürlich ein bisschen andere Voraussetzung als Lucid.
Aber im Vergleich schon auch noch ein sehr junger Auto.
Klar, aber die Schnittmenge ist natürlich Marke. So ein bisschen einfach auch dieses, man ist momentan in einer Situation auf den Markt, in der viele traditionelle Automobilhersteller schwächeln. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Blick jetzt auf heute, sondern ja schon seit einigen Jahren, wir ja immer so ein bisschen das Gefühl haben, man steckt so ein bisschen in der Transformation fest, man kommt nicht so ganz richtig aus dem Quark irgendwie, was da tatsächlich irgendwie Veränderungen angeht, Dinge mal neu zu denken. Und jetzt kommen natürlich dann in genau diese Lücke, könnten ja dann neue Player stoßen, die auf der einen Seite mit neuen Antriebskonzepten, in denen vielleicht momentan traditionelle Hersteller noch nicht so stark sind oder in den letzten Jahren auch nicht so stark unterwegs gewesen sind, gleichzeitig aber natürlich auch mit neuen Vertriebskonzepten. Also grundsätzlich ja diese Überlegung, da ist eine Branche, die gerade an vielen Stellen irgendwo ein bisschen zu kämpfen hat mit dem Potenzial, und da gibt es einfach das Potenzial, dass neue Player da reinkommen könnten, um genau diese Lücken irgendwo zu besetzen. Und das ist ja jetzt spannend, festzustellen, dass das vielen gar nicht so gut gelingt. Ja? Und das ist ein bisschen die Frage, die ich mir da gerade so stelle, ist, liegt das jetzt daran, dass man zum Beispiel mit klassischen Vertriebsmodellen eigentlich auf dem total richtigen Weg war und die Erkenntnis vielleicht ist, dass man immer noch Fahrzeuge mit einem hohen Wert, auch bei Polestar sprechen wir nicht vom Elektromobilitätseinstiegssegment, sondern auch von höherpreisigen Fahrzeugen, dass vielleicht immer noch es weiterhin so ist, dass da der persönliche Kontakt eine so teure Anschaffung zu machen, vielleicht doch irgendwo etwas ist, was ich irgendwie in einem persönlichen Kontakt lieber regeln möchte als in einem Online-Vertrieb. Oder dass man tatsächlich auch feststellt, dass man vielleicht die Zielgruppe, die vielleicht schon diese Online-Affinität hat, gar nicht die Zielgruppe ist, die ich am Ende dann doch irgendwie mit meinen 80.000 Euro Elektrofahrzeugen irgendwie anspreche. Ja, das Stichwort, die vielleicht jüngeren Käuferschichten und so weiter, die man eigentlich irgendwo hat, vielleicht auch irgendwie aktivieren wollen.
Das ist exakt, was du sagst, ist exakt richtig. Und das bestätigen tatsächlich auch die Zahlen und die aktuellen Studien. Ich habe dazu eine gefunden von Deloitte, die sagt, ja, der Online-Kanal, der gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Offenheit der deutschen VerbraucherInnen, die steigt auch altersübergreifend. Also 45% in einer Umfrage können sich eben vorstellen, das Auto ausschließlich im Internet zu kaufen und wären auch bereit, auf den Gang ins Autohaus dafür verzichten. Aber längst nicht jeder würde eben auf diesen Besuch beim Händler vor Ort verzichten. Denn es gibt da so einen, und du hast es jetzt gerade eben schon tatsächlich gut beschrieben, es gibt da so einen digitalen Bruch, was die Alterssegmente anbelangt. Also wenn wir sehen, dass im Alter zwischen 25 und 34 können sich 52% das sehr gut vorstellen, ein Auto im Internet zu kaufen und von dem gesamten Prozess durchzumachen. Aber wenn man dann so Richtung 55 bis 64 schaut, dann sinken diese Prozentwerte schon ganz stark von 31% auf 23% und die 65-Pluser sozusagen, die Best-Ager in dem Fall, die können sich nur zu 13% vorstellen, eben ein Auto online zu kaufen, und die präferieren ganz klar eben noch den Offline-Kontakt im Autohaus, also würden sozusagen die virtuelle Erfahrung, den traditionellen Besuch im Autohaus vorziehen. Das sagen tatsächlich in dem Bereich nur 11%. Also das ist ganz klar, was du sagst. Und das sind nun mal die älteren Käuferschichten, die auch finanzkräftiger sind, finanzstärker sind und sich auch vielleicht für Fahrzeuge im Premium-Segment interessieren, wo sich ja zum Beispiel Lucid und natürlich auch Polestar tummeln, ganz klar. Ja. Dass es da sozusagen so eine Bruchlinie gibt, die vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum zum Beispiel auch auf dem deutschen Automarkt dieses Vertriebsmodell vielleicht nicht so ganz so Anklang findet und man jetzt doch, zumindest ist es beim Falle von Polestar der Fall, sich da wieder auf andere Vertriebskonzepte dann konzentriert. Also das ist schon genau das, was du jetzt an der Stelle da auch gesagt hast, bestätigen eben auch die Zahlen, was Umfragen und so weiter anbelangt. Da
bin ich ja beruhigt. Dass ich hier nicht nur dahin rede. Ja, aber nochmal, also was ich gesagt habe, ich finde es halt spannend, dass es momentan vielen, auch jüngeren Playern, nicht so richtig gelingt, in diese Lücken zu stoßen, die eigentlich aufgehen. Ja, aber da kommt man eben dazu, und das ist dann vielleicht jetzt mal so zum Abschluss der Folge, dann vielleicht auch so ein bisschen der positive Ausblick jetzt mal, wenn man an die traditionelle Autoindustrie, über die wir ja natürlich viel sprechen, ja, mehr als vielleicht über neue Player, und häufig in den letzten Jahren haben wir darüber gesprochen, dass die traditionelle Automobilindustrie nicht die schnellste ist, was Veränderungen angeht. Und das auch nicht mal als großer Vorwurf gesagt, sondern es sind einfach etablierte Konzerne, zum Teil 100 Jahre alt, die sich natürlich nicht so schnell von links nach rechts drehen können. Aber wir haben natürlich auch schon häufig, auch in den letzten Jahren, immer mal wieder genau vor diesen neuen Playern gewarnt. Dass man da eben dann irgendwo entsprechend, wie ich es gesagt habe, in diese Lücken dann reingehen kann, um da dann auch irgendwie ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Und momentan muss man dann ja fast so ein bisschen den Eindruck haben, naja, es ist natürlich gerade für die gesamte Automobilindustrie schwer, ja, für alle. Und das gilt natürlich auch für neue Player. Und vielleicht kann das so ein bisschen auch der traditionellen Autoindustrie Mut machen, dass, wenn es nämlich am Ende um die Frage geht, wer in dieser Durststrecke gerade den längeren Atem hat, dann ist es vielleicht nicht der Lucid. Und in dem Fall ist das jetzt einfach nur mal platzhalterisch für solche jungen Player. Dann ist das vielleicht nicht ein Lucid, die irgendwie 3 Milliarden Verlust machen. Das werden die jetzt die nächsten 2-3 Jahre nicht auch noch jedes Jahr machen können, weil irgendwann ist dann nämlich vorbei. Und da hat dann eben natürlich ein BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota, General Motors dann eben doch den längeren Atem, durch so eine Durststrecke durchzukommen und vielleicht eben auch dann im Zweifel auf den ein oder anderen klassischen Weg vielleicht dann doch, und wenn es nur kurzfristig ist, wieder zurückgehen zu können. Ne?
Ja, aber das ist, das streicht auch mal wieder, das haben wir ja an verschiedenen Stellen hier auch im Podcast ja schon angesprochen und auch diskutiert, dass das, wir reden der Digitalisierung ja schon das Wort und wir sagen, dass sich die Autohersteller dahin wandeln müssen, aber das ist natürlich auch keine Einbahnstraße und das ist auch kein Allheilmittel an der Stelle. Das haben wir, hören wir auch in vielen Interviews, dass Digitalisierung im Prinzip, sei es in der Produktion, sei es auch im Vertrieb, wir haben es ja gerade angesprochen, eben nicht, dass das nur zum Mittel zum Zweck ist, sondern oder das allein der alleinige Glücklichmacher ist an der Stelle, sondern dass man schon schauen muss, wo es Sinn macht und wo man vielleicht auch mal im Laufe des Prozesses auch mal wieder eine Strategie justiert und überlegt, wie es auch gehen kann. Natürlich können die jungen Wilden nicht auf ein Vertriebsnetz zurückgreifen, was zum Beispiel ein Mercedes-Benz, ein BMW oder ein Volkswagen hier in Deutschland und Europa aufgebaut hat über die Jahrzehnte hinweg. Das ist ja irgendwie auch ganz klar, dass sie natürlich ihr Heil in erster Linie erstmal über diesen Vertriebsweg sucht und damit Käuferschichten ranzieht. Aber man sieht schon, dass jetzt auch in schwierigen Zeiten, wo auch das Geld nicht mehr locker sitzt, auch bei Investoren wahrscheinlich nicht. Aber du hast zwar gesagt, in den USA ist man da immer so ein bisschen risikokapitalfreudiger an der Stelle. Das ist so. Aber auch da wird natürlich jetzt geschaut, wie kann das weitergehen? Wie kann man da auch sozusagen sauber sich finanzieren und auch gute Zahlen darlegen? Und wenn bei Lucid zum Beispiel das mit den Gewinnen weiterhin so stark nach unten zeigt und in den roten Zahlen verbleibt, dann prognostiziere ich jetzt auch mal, dass das vielleicht auch mit Lucid jetzt kein überlangfristiges Geschäftsmodell mehr sein könnte, ne? Also das ist natürlich auch, das sind natürlich Sachen, da muss man jetzt überlegen, wie kann man dem jetzt entgegenarbeiten und da auch neue Konzepte entwickeln. Also das wird sehr spannend sein zu sehen.
Das ist so. Und dann halte ich jetzt zum Ende der Folge fest, du wirst nicht CEO von Lucid. Habe ich da so rausgehört?
Nee, ich habe jetzt nämlich auch nicht so auf der Hand, nicht sofort das beste Vertriebskonzept für Lucid. Also da will ich mich nicht zu weit rauswagen. Gut,
dann schauen wir mal, dann beobachten wir weiter, wer diese Idee hat. Und werden natürlich auch weiterhin darüber berichten, wenn es dort auch eine neue Führungsperson gibt, und werden es natürlich weiter beobachten. Yannick, ich danke dir schon mal auch für deine Einschätzungen heute in der Folge. Bedanke mich natürlich bei allen, die heute zugehört haben. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.